Deutschlandfunk.
Man kann sich den Schmerz nicht vorstellen, den Mahassen Fadel fühlen muss. Die Sudanesin flieht im letzten Oktober zu Fuß aus der Stadt El Fashir. Da gibt's Gefechte und Massaker. Sie versucht, ihre 7 Kinder in Sicherheit zu bringen. Und ihre 2-jährige Tochter, die wird dabei durch einen Granatsplitter verletzt.
Ich trug sie auf dem Arm und sie blutete ununterbrochen, bis sie starb. Wir waren in einem Dorf östlich von El Fashir. Dort haben wir sie begraben und die Reise dann fortgesetzt.
Das Massaker von El Fashir, das ist beispielhaft für den Krieg im Sudan, der seit genau 3 Jahren herrscht. Zehntausende Menschen wurden getötet, Millionen sind aus dem Land geflohen und viele leiden an lebensbedrohlichem Hunger. Das bringt auch Hilfsorganisationen an ihre Grenzen.
Also ich stand da auch in einem Gesundheitszentrum in der Nähe der Camps, wo wir keine Erdnusspaste mehr für die Kinder hatten, weil einfach zu viele Kinder gleichzeitig gerade zu uns kommen.
Erzählt Sarah Easter von der Hilfsorganisation CARE, die an der Grenze zum Sudan die Lage erlebt hat. Wir klären deshalb heute, wie kann dieser Krieg überhaupt enden?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Nick Potthoff.
In diesem Podcast kriegt ihr ein aktuelles Thema mit Hintergründen und persönlichen Perspektiven. Heute ist Mittwoch, der 15. April. Im Sudan kämpfen quasi 2 Armeen gegeneinander. Auf der einen Seite steht das, ich sag mal, offizielle Militär, die sudanesischen Streitkräfte. Das Militär regiert de facto den Sudan bzw. einen Teil des Landes. Und auf der Gegenseite steht die paramilitärische Miliz RSF, die Rapid Support Forces. Und seit 3 Jahren kämpfen die Armeen gegeneinander um die Macht im Sudan. Moritz Behrendt verfolgt das für uns.
Ich bin Moritz Behrendt, berichte für die ARD und Deutschlandfunk und auch Deutschlandfunk Nova aus verschiedenen Ländern der arabischen Welt. Normalerweise ist mein Sitz in Kairo, aktuell bin ich aber gerade im Sudan in der Hauptstadt Khartoum.
Moritz, wie sieht's nach 3 Jahren Krieg in der Hauptstadt aus?
Es ist eine Mischung aus viel Zerstörung und einem gewissen Maß an Normalität. Der Krieg hat hier in der Hauptstadt in Khartoum begonnen vor 3 Jahren. Da gab es heftige Häuserkämpfe zwischen den sogenannten RSF-Milizen und der regulären Armee. Und diese Zerstörung sieht man wirklich überall. Von Einschusslöchern, entstellte Hauswände. Besonders ins Gedächtnis gebrannt hat sich mir ein Bild von einem Bus, der wirklich von Kugeln durchsiebt ist. Das ist die eine Seite. Das andere ist, dass seit einem Jahr einigermaßen Ruhe hier in Khartoum eingekehrt ist, nachdem die reguläre Armee die Hauptstadt wiedererobert hat. Und da gibt es dann auch ein gewisses Maß an Normalität. Die Schulen haben wieder geöffnet. Für viele Schüler stehen heute und in den nächsten Tagen ganz wichtige Abschlussprüfungen an. Angeblich wird deshalb nachmittags immer, wenn diese Prüfungen sind, das Internet komplett abgeschaltet. Das ist für Journalisten nicht immer praktisch. Aber das ist sozusagen die Mischung aus Normalität und großer Zerstörung.
Es sind ja wahnsinnig viele Menschen aus dem Sudan geflohen. Merkt man das auch in der Hauptstadt? Ist die, ich sag mal, relativ leer oder wie sieht das da aus?
Ja, es sind einerseits viele Leute von hier geflohen. Andererseits kehren inzwischen auch viele wieder zurück. Nicht alle unbedingt freiwillig. Gerade Ägypten deportiert zurzeit viele sudanesische Kriegsflüchtlinge, weil sie sagen, dass es in der Hauptstadtregion inzwischen friedlich ist. Und das heißt, es kehren wieder Leute zurück. Und andererseits kommen auch Flüchtlinge aus anderen Landesteilen, wo weiterhin gekämpft wird, hier nach Khartoum, weil sie sich etwas Sicherheit versprechen.
Im Dezember haben wir mit dir schon mal gesprochen für den Podcast. Da meintest du, ein Problem sei auch, oft könnten Korrespondenten wie du gar nicht ins Land. Damals haben wir mit dir über den Sudan gesprochen, während du in Kairo, in Ägypten warst. Jetzt bist du im Sudan. Wie schwer war es für dich jetzt eigentlich, dahin zu kommen?
Nun, die erste Hürde ist immer, ein Journalistenvisum zu bekommen. Das ging dieses Mal relativ einfach. Es haben offenbar auch viele andere Journalisten ein Visum bekommen in den letzten Wochen und Monaten. Offenbar ist die Militärregierung, die ihren Sitz zum einen in Khartoum hat, zum anderen in der Hafenstadt Port Sudan, momentan daran interessiert, internationale Öffentlichkeit zu generieren. Das andere ist, dass wir natürlich nicht in alle Landesteile reisen können. Dort, wo weiterhin gekämpft wird, Kordofan oder auch Darfur, dort kommen wir nicht hin. Und es gibt auch hier Einschränkungen für uns Journalisten. Wir haben bei unseren Recherchen immer einen Aufpasser des Militärs an unserer Seite. Wir haben in diesem Fall Glück. Das ist ein sehr netter Soldat, der auch über seinen Alltag als Soldat mit uns spricht und seine Befürchtungen für das Land. Aber natürlich würde er möglicherweise einschreiten, wenn wir Dinge tun, die nicht im Sinne der Militärregierung sind. Insofern bekomme ich nur einen Teil der Wahrheit zu sehen. Aber das ist immerhin schon deutlich mehr, als nur von außen auf diesen Konflikt zu schauen.
Jetzt schauen wir mal eben von innen auf diesen Konflikt. Wenn wir mal militärisch drauf schauen. Ich habe gelesen, beide Seiten sollen jetzt nach 3 Jahren Krieg immer brutaler, immer enthemmter vorgehen. Kannst du beschreiben, was das heißt?
Nun, dieser Krieg war von Anfang an ziemlich brutal. Die Spuren dessen sind ja hier in Khartoum zu sehen, mit den Einschusslöchern überall, mit weiterhin großen zerstörten Häusern, mit vielen zerstörten Häusern. Das andere ist, dass der Krieg sich verlagert hat in Regionen, die noch weiter abgelegen sind. In Darfur, in Kordofan, dort kommen sehr wenige Leute hin. Das heißt, es gibt wenig Aufmerksamkeit und das nutzen die Kriegsparteien, um wirklich sehr brutal gegeneinander und auch nicht zuletzt gegen die Zivilbevölkerung vorzugehen. Der Tiefpunkt war sicherlich der Fall der Stadt Al-Fashir, wo die RSF-Milizen nach 1,5 Jahren Belagerung die Stadt eingenommen haben und dort Hunderte, Tausende, vielleicht sogar Zehntausende Menschen massakriert haben, Frauen vergewaltigt haben, die geflohen sind. Ich habe gestern mit einer Frau gesprochen, die aus Al-Fashir geflohen ist, die hat gesagt, sie hat gesehen, wie Mädchen vergewaltigt wurden von diesen Kämpfern und sie hat selbst eine ziemlich tragische Geschichte. Auf der Flucht ist ihre Tochter mehr oder weniger in ihren Armen gestorben, die war von Granatsplittern getroffen worden. Auch ihren Mann hatte sie vermisst, der war verletzt. Jetzt gab es aber die gute Nachricht, er hat überlebt, die beiden leben wieder zusammen, jetzt in Khartoum, auch wenn der Mann weiterhin verletzt ist und gezeichnet von diesem Krieg, wie das so viele Menschen im Land sind und wahrscheinlich auch alle Städte und Orte im Sudan.
Einige Menschen sind also schon wieder in den Sudan zurückgekehrt, oft nicht ganz freiwillig, während Millionen andere weiter auf der Flucht sind. Geschwächt vom Hunger, auf der Suche nach Hilfe, gehen sie zum Beispiel Richtung Süden, nach Südsudan. Dort hat Sarah einige von ihnen getroffen.
Hallo, ich bin Sarah Easter. Ich bin Referentin für Nothilfekommunikation bei CARE. Das heißt, ich reise für CARE in Krisen- und Konfliktgebiete, um dort mit unseren Projektteilnehmenden zu sprechen, um mir eine Übersicht über die humanitäre Lage vor Ort zu verschaffen.
CARE ist eine internationale Hilfsorganisation. Ihr kennt vielleicht auch den Begriff CARE-Paket. Lebenswichtige Nahrungsmittelsendungen, die nach dem Zweiten Weltkrieg von den USA aus insbesondere nach Deutschland geschickt wurden. Sarah, du warst gerade im Südsudan an der Grenze zum Sudan. Wo war das genau? Wie sieht's da aus?
Also direkt an der Grenze, da ist wirklich überhaupt gar keine Infrastruktur. Da ist einfach nur viel Sand, da sind so ein paar Büsche und es ist auch sehr heiß dort. Und dort gibt es so ein paar temporäre Hütten von Menschen, die aus dem Sudan in den Südsudan geflohen sind. Und dort haben wir von CARE ein Gesundheitszentrum. Das kann man sich so vorstellen, das sind Planen, das sind Stöcke, das ist so ein kleines Gebäude und so ein paar kleine Zelte, zum Beispiel, wo Mütter ihre Kinder zur Welt bringen können. Und das ist wirklich mitten im Nirgendwo. Und die nächste Stadt runter in den Südsudan, das ist dann Jida. Das ist ein ganz kleines Dorf. Da gibt es ein bisschen mehr Infrastruktur. Da gibt es ein Aufnahmezentrum für Geflüchtete, wo die Menschen dann für ein paar Tage oder für eine Woche bleiben können, bevor sie dann in die offiziellen Geflüchteten-Camps, die weiter landeinwärts sind, gebracht werden. Und das ist dann auch ja mitten im Nirgendwo viel Sand und nicht wirklich viel Infrastruktur dort.
Welche Menschen hast du denn jetzt da getroffen, beziehungsweise was haben die dir erzählt?
Also die gerade fliehen und gerade im Südsudan ankommen, das sind ungefähr 50% davon sind Kinder. Und das sind Kinder, die mit oder aber auch ohne ihre Mutter fliehen. Also ich habe da mit einem 11-jährigen Jungen zum Beispiel gesprochen, der hat seine Mutter im Krieg auf der Flucht verloren, hat gesagt, er konnte nur noch den Rücken seiner Mutter sehen, wie sie in die andere Richtung rannte, als die Bomben kamen. Und er ist dann komplett alleine in den Südsudan geflohen, weil er sie halt nicht wiederfinden konnte. Und das haben wir immer wieder. Es sind aber viele Frauen auch, die mit ihren Kindern dort ankommen. Und sie sind tagelang, manchmal wochenlang zu Fuß unterwegs. Sie haben nur das an, was sie gerade anhatten, als sie fliehen konnten. Und viele der Kinder sind auch barfuß unterwegs gewesen, weil sie zum Beispiel nachts von Bomben dann überrascht wurden und dann aus den Betten gerissen wurden und dann einfach barfuß losgerannt sind. Und sie finden unterwegs nichts zu essen. Sie trinken aus Schlammpfützen, wenn es denn mal geregnet hat. Und habe da zum Beispiel auch eine Mutter getroffen, die musste ihren 4-jährigen Sohn Sammy bis zur Grenze tragen, weil er einfach so geschwächt war und so unterernährt war, dass er gar nicht mehr selber laufen konnte. Und dass sie diese 5 Tage, diese letzten 5 Tage, nichts mehr zu essen finden konnten, kaum Menschen getroffen hatten. Und wenn sie jemanden getroffen haben, haben sie nun gesagt, lauf weiter, die Grenze ist bald da, dort wirst du dann Hilfe bekommen.
Und wenn die Menschen dann nach dieser langen Tortur also ankommen, was brauchen die vor allem?
Also der Zustand derjenigen, die ankommen, ist halt oft lebensbedrohlich. Also sie sind stark unterernährt, sie sind krank, sie haben dann dieses Wasser vom Flammen halt einfach getrunken und sind dadurch auch krank geworden. Das heißt, sie brauchen natürlich erstmal eine Gesundheitsversorgung. Also deswegen haben wir von CARE dort unsere Gesundheitszentren dort. Sie brauchen Zugang zu Essen, sie brauchen Zugang zu Wasser, das halt nicht mit Bakterien oder Viren verseucht ist. Und sie brauchen halt einen Ort, wo sie keine Angst haben von Bomben oder von Waffen, erschossen zu werden oder auch vergewaltigt zu werden. Und das ist jetzt nur die Nothilfe, also das quasi das Überleben der Menschen dort vor Ort. Und langfristig brauchen sie natürlich aber auch Hilfe, dass sie dann wieder auf eigenen Beinen stehen können und sich langfristig selbst versorgen können.
Es ist so krass, was Sarah beschreibt. Wie verzweifelt, wie geschwächt die Menschen sind, die aus dem Sudan fliehen, nach 3 Jahren Krieg. Ein Krieg, bei dem es auch echt nicht leicht ist, genau zu verstehen, um was es da eigentlich geht. Unser Korrespondent Moritz hat uns mal erzählt, dass es keine klassische Erzählung gibt. Da sind die Guten und da die Bösen. Sondern dass es irgendwie Böse gegen Böse sei. 2 Armeen, die im Land äußerst brutal vorgehen. Ich habe Moritz nochmal gefragt, um was geht's den beiden Seiten da eigentlich gerade?
Nun, es gibt die Behauptungen der beiden Seiten. Die RSF-Milizen behaupten immer, in der Armee, in der Militärregierung herrschten Islamisten vor und sie kämpfen gegen Islamismus. Das ist aber nicht sonderlich glaubwürdig. Es geht tatsächlich im Wesentlichen um Macht. Es geht um Einfluss über Ressourcen des Landes, nicht zuletzt Gold und Goldminen. Und dann ist Krieg auch ein Geschäft für viele Leute im Sudan, aber auch für viele ausländische Kriegsprofiteure, nenne ich sie, oder private oder staatliche Organisationen, die davon profitieren, Waffen oder Söldner zu exportieren. Und für die ist der Sudan tatsächlich ein ziemlich einträgliches Spielfeld.
Gibt es überhaupt Fortschritte in eine Richtung? Also entscheidet eine Seite den Konflikt irgendwie immer mehr für sich oder ist es eigentlich eine Pattsituation gerade?
Man kann das durchaus als Pattsituation beschreiben. Am Anfang des Krieges erschien es so, dass die RSF-Milizen einen Siegeszug starten würden. Aber es hat sich dann im Laufe der Zeit der Kriegsverlauf immer mal wieder gewendet. 2025 hatte die Armee mehr oder weniger Oberwasser. Und inzwischen sieht es so aus, als teilen beide Seiten sich das Land einigermaßen. Aber beide Seiten betonen immer wieder, wir haben Interesse an der Kontrolle über die Macht im gesamten Land. Also Annäherung scheint es da nicht zu geben.
Jetzt kann man auch gerade lesen, der Konflikt, der weitet sich möglicherweise noch aus. Also dass auch Nachbarländer wie Äthiopien, Tschad mit in den Krieg reingezogen werden. Was kannst du dazu sagen?
Nun, der Krieg ist insofern schon ein regionaler, dass Menschen aus dem Sudan natürlich in viele Nachbarländer geflüchtet sind. In die Zentralafrikanische Republik, nach Ägypten, nach Libyen, in den Südsudan. Alles Länder, die selbst mit großen wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen haben und wo natürlich auch Verteilungskonflikte entstehen, wenn dort viele Flüchtlinge versorgt werden müssen und die Gelder von internationalen Hilfsorganisationen nicht mehr ausreichend vorhanden sind und von staatlichen Gebern. Und das andere ist, dass Grenzen zu einem Kriegsgebiet natürlich auch sehr einträglich sein können für Nachbarländer, die dorthin Waffen exportieren oder die wiederum davon profitieren, dass über diese Grenzen Gold aus dem Sudan in die Nachbarländer geschmuggelt wird. Manche der ostafrikanischen Länder wie Äthiopien oder auch Kenia hatten in dem letzten Jahr Goldexporte, die nicht dementsprechend, was ihre eigenen Minen eigentlich hergeben. Also da wird sehr viel geschmuggeltes Gold aus dem Sudan mit darin der Fall sein. Und du hattest Äthiopien und Tschad angesprochen. Bei Äthiopien sieht es danach aus, als würden die RSF hier zugreifen können auf eine Luftwaffenbasis an der Grenze, die sie für ihre Vorstöße im Sudan nutzen können.
Abschließend, ich habe auch eine Forscherin gehört, die sagt, sie rechnet damit, dass der Krieg erst in, 5 oder mehr Jahren beendet werden kann. Wie siehst du das?
Die kurze Antwort ist, ich rechne auch nicht mit einem schnellen Ende des Krieges. Die etwas längere wäre, dafür wäre entweder ein Sinneswandel der kriegführenden Generäle notwendig oder aber eine robuste Militärintervention von außen mit einem Mandat der Vereinten Nationen. Beides ist momentan ebenso wahrscheinlich wie, dass Donald Trump Papst werden könnte, also ziemlich ausgeschlossen. Und auch die Länder, die Waffen liefern an die Kriegsparteien im Sudan, das sind zum Beispiel die Vereinigten Arabischen Emirate, die gute Beziehungen zu den RSF-Milizen pflegen, oder auf der anderen Seite Saudi-Arabien und Ägypten, die die reguläre Armee unterstützen. Auch von denen gibt es keine wirklich konstruktiven Ansätze, auf ein Ende dieses Krieges hinzuarbeiten. Also auch die etwas längere Antwort führt zu dem gleichen Ergebnis wie die kurze. Ein schnelles Ende dieses Krieges ist nicht in Sicht.
Vielleicht dauert es also noch viele Jahre, bis der Krieg im Sudan aufhört. Also auch noch viele schlimme Jahre für die Menschen im Land. Ich habe Sarah von der Hilfsorganisation CARE gefragt. Du warst an der Grenze im Südsudan, hast mit den Leuten gesprochen, die unglaublich leiden. Was macht das mit dir, all das zu hören und zu sehen?
Es ist unglaublich schwierig, dort zu stehen und mit diesen Frauen zu sprechen, diese Kinder zu sehen, die dann bei jedem Geräusch zusammenzucken oder in die Arme ihrer Mutter laufen, weil sie denken, dass wieder irgendwo geschossen wird. Und einfach zu hören, was sie da erlebt haben und in welchem Zustand sie da ankommen. Und dann gleichzeitig auch zu wissen, dass wir dann überall Kürzungen in den humanitären Hilfsgeldern einfach haben. Und wir dann halt auch nicht wissen, ob dieses Projekt, das ich da besucht habe, nach Juni, weil bis Juni haben wir die Finanzierung noch, ob da dann noch jemand da ist, der hilft. Und das ist unglaublich bedrückend und macht mich unglaublich frustriert auch zu sehen und zu sagen, so diese Menschen brauchen eine Hilfe. Es sind so viele Menschen, die da ankommen und wir haben ja die Möglichkeiten. Das ist so einfach, ihnen zu helfen und das ist, ja, macht mich sehr traurig manchmal.
Was siehst du für eine Perspektive für die Menschen, die du getroffen hast?
Also wir müssen unglaublich viel mehr für die Menschen tun, die ich da getroffen habe. Und es braucht einfach mehr Aufmerksamkeit, jetzt auch unabhängig von so einem Jahrestag, weil wir haben jetzt einfach 3 Jahre Krieg im Sudan und die Menschen sind wirklich am Ende. Sie haben keine Ressourcen mehr, sie sind erschöpft und sie haben einfach keine Wege mehr zum Überleben. Und die Menschen, die ich jetzt getroffen habe, die haben jetzt Hilfe von CARE bekommen. Aber es gibt viele, die es halt einfach nicht bekommen haben und das muss sich einfach ändern, denn kein Kind sollte an Hunger sterben.
Das war Unboxing News. Das Team der heutigen Folge: Mathis Dierkes, Norman Wollmacher, Uwe Bräunig und ich, Nick Potthoff. Ihr könnt uns jeden Tag hören, zum Beispiel in der Deutschlandfunk-App. Macht's gut.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.